Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören.
Hallo.
Hallo. Was freut's nicht so?
Weil du mich schon wieder abgekartet hast.
What? Ich weiß, was du meinst.
Ich wollte gerade noch was sagen. Und dann hast du einfach auf diesen roten Knopf gedrückt.
Ja, und angefangen zu singen.
Ja, herrlich. Ja.
Vielleicht auch, weil ich keine Lust auf Genöle hatte. Vielleicht.
Irre charmant.
Ja.
Wie ihr hört, wir verstehen uns blendend. Wir sind im Urlaub.
Tun wir tatsächlich.
Ja, total. Also bis auf heute Morgen kurz, als wir, naja, und so. Naja, also eigentlich ist es ja so, dass uns der Podcast wirklich sehr viel Spaß macht. Aber wenn man so im Urlaub ist und theoretisch sich nochmal umdrehen könnte und die Decke über den Kopf ziehen, dann könnte es sein, dass ich heute Morgen nicht so viel Lust habe.
Nicht so kooperativ war. Nee. Kann sein.
Ich wollte mein Buch zu Ende lesen, weil das so spannend war. Und ich musste wissen, wer der Mörder ist.
Ja, naja. Am witzigsten war, ach, du brauchst noch 10 Minuten. Ich so, nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, wir können anfangen. Ah, okay, alles klar. Du brauchst noch 10 Minuten, ne? Nein, wir können anfangen. Pause, nichts. Das gibt's doch nicht. Ich kann diese Information nicht mehr überschreiben.
Ja, ich war zu vertieft. Ich hätte sagen müssen, ich brauche noch 10 Minuten.
Genau, damit hätte ich arbeiten können, aber ich brauchte keine 10 Minuten.
Ich muss noch wissen, ob der Mörder überführt wird.
Ja. Naja, hast du das jetzt rausgefunden?
Wie auch, ja, habe ich.
Achso, dann ist ja gut. Sonst würdest du hier nicht sitzen. Okay, alles klar.
Sonst hätte ich mich nicht auf unsere Podcast-Folge konzentriert.
Okay.
Ja.
So abgesehen davon sind wir auf Sylt. Es ist mittelprächtiges Wetter, aber beste Stimmung sozusagen. Also wir sind gestern durch den Regen gelaufen und ich habe auf Insta so ein bisschen knusselig getan, aber irgendwie war es trotzdem ganz cool.
Ja, und davor, und der Tag davor war traumhaft.
Genau, da war wirklich gleißendes, blau, strahlend, also es war wirklich fantastisch.
Ja, und heute, glaube ich, sieht es auch so aus, als wenn es noch aufreißt.
Ja,
also ist auch angezeigt. Also auf jeden Fall kein Regen und keine geschlossene Wolkendecke, das hilft immer schon.
Ja.
Bei Wind an der Nordsee bedeutet das ja meistens zumindest nachher noch ein bisschen Sonne.
So ist es.
Und wenn nicht, dann gehe ich alleine spazieren.
Das würdest du heute müssen, glaube ich. Nochmal stelle ich mich, glaube ich, nicht so in den Regen, aber vielleicht doch.
Wir waren wirklich sehr durchweicht, wobei du gut vorbereitet warst, weil du eine Regenhose anhattest.
Alles.
Ja, im Gegensatz zu mir. Bei mir meine Beine waren schon ein bisschen kalt. Wir sind irgendwie länger gegangen als geplant.
Sehr gut unterhalten insofern.
Ja, genau. Und dann haben wir so ein bisschen die Zeit vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Also einmal kurz raus und dann waren wir irgendwie, ich habe es dann ja gesehen auf meiner Uhr, wir sind 100 Minuten gelatscht, ungefähr.
Krass, wirklich?
Ja, ja.
Das,
über anderthalb Stunden weit, also 100 Minuten, was soll ich sagen?
Das ist ja das hätte ich jetzt auch, das hätte ich noch nicht mal geschätzt.
Ja.
Das ist ja krass. Ja, aber es lag an der guten Gesellschaft, an dem guten Gespräch.
Oh. Geht doch. So.
Heute? Thema Beckenboden.
So ist es. Wie angekündigt.
Ja. Ich war mir da nicht mehr ganz sicher. Dann hätten wir nochmal die Folge anhören müssen. Weil ich glaube, wir haben 2 Sachen angekündigt. Ich meine, es war Augen.
Haben wir auch angekündigt, ja.
Aber genau, dann machen wir jetzt heute erstmal Beckenboden.
Ja.
Und nächste Woche dann.
Vielleicht.
Ah.
Ja.
Da. Die kleine, kleine zögerliche.
Zögerliche, genau, ja. Weil bei Augen ist, also es ist zum Teil leicht, zum Teil schwierig. Es ist komplex.
Okay.
Ja.
Müssen wir uns nochmal reinarbeiten. Ja. Also vielleicht Augen.
Vielleicht so. Augen. Okay. Es ist das mit der Weitsichtigkeit ist nicht so wild.
Mhm.
Aber, und es ist vor allen Dingen, also ein allgemeiner Einstieg ist überhaupt nicht so wild. Insofern, eigentlich können wir safe sagen, Augen nächste Woche.
Okay. Weil die Woche drauf ist ja, da sprechen wir ja so über Schulterschmerzen, glaube ich.
Why?
Das weiß ich auch nicht.
Ach so, genau. Ja gut, okay, gut zu wissen.
Ich glaube in der Woche.
Ja?
Ja,
gibt es Grund, über Schulter zu sprechen?
Ja, ich glaube schon. Das habe ich jetzt schon vorgeplant.
Ja?
Ja.
So.
Früher haben wir ja die Folgen immer weit im Voraus geplant. Ganz am Anfang nicht.
Dann eine Zeit lang ja.
Eine Zeit lang ja.
Und jetzt wieder gar nicht. Null.
Ja, weil irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt.
Nee.
Das mit dem Vorausplanen.
Nee.
Naja, Gut. Alles klar. Beckenboden halt. Mhm. Ja, da mal los. Also es kam ja über eine Frage, die uns gestellt wurde. Die haben wir letztes Mal auch beantwortet. Und dann haben wir gesagt, es ist eigentlich ein komplexes Thema, was wir jeden Tag sozusagen bearbeiten, aber irgendwie so als Einzelthema noch nicht rausgestellt haben. Und deshalb dachten, okay, es wäre ganz gut, mal systematisch darüber zu sprechen.
Wir haben keine Folge Beckenboden, gar nicht.
Ich würde, nein. Haben wir nicht. Ja. Nein, das habe ich ja nachgeguckt. Ja. Nein, wir haben keine Folge Beckenboden.
Ja, das ist in der Tat strange. Also es ist wirklich ein sehr großes Thema.
Ja, und es ist auch eins, was sozusagen ja auch ständig aktiv ist. Also wir reden da ja ständig drüber, wenn wir Menschen im Training begleiten, weil es gar nicht anders geht.
Klar.
Aber es ist irgendwie, es gehört irgendwie so zur Bewegung und deshalb haben wir es irgendwie noch nie rausgestellt.
Ja, ich meine, wir haben auch keine Folge Bauchmuskeln oder so, ne?
Ja.
Aber bei Beckenboden ist es ein bisschen anders, weil da mehr Ebenen drin sind. Und deswegen macht es Sinn, da eine eigene Folge draus zu machen, weil es ja beim Beckenboden auch so ist, dass es nicht nur einfach irgendwelche Muskeln sind, die man spannen muss und die müssen machen, was sie, oder also angemessen einsetzen muss und die müssen machen, was sie sollen, sondern es ist ja auch noch ein Tabu-Dings, wo viele Menschen das unangenehm ist, darüber zu reden und zu sagen, ja, okay, ich könnte jetzt die Übung hier machen, aber tatsächlich kann ich es nicht, weil ich kann den Beckenboden nicht halten, das ist sehr unangenehm.
Ja. Und gut, ist es eigentlich nur ein Thema nach der Geburt, oder? Da ist es irgendwie gesellschaftlich anerkannt, dass man dann zur Rückbildung geht und so ein, und da spricht die Hebamme oder wer auch immer über
genau, und dann muss aber auch wieder, dann muss wieder gut sein.
Und dann muss wieder gut sein.
Ach, ja, genau.
Und je älter man wird, desto häufiger ist so, Trampolinspringen, nee, kann ich nicht.
Genau. Und in Wechseljahren ja auch. Also da ist es ja nochmal ein schwieriger, weil die Stabi da hart leidet und da kriegen viele nochmal extra Beckenbodenprobleme. Und es ist überhaupt nicht limitiert auf Frauen, also gar nicht. Natürlich ist die Anatomie von Frauen so, dass es schwieriger ist, weil Frauen unten ein weiteres Becken haben, weil Kinder kriegen, aber eine Menge Männer haben da auch massive Probleme, also einmal nach OPs, also nach Prostata-OPs hauptsächlich, aber eben auch so. Also bei Männern gibt es halt auch das Ding, dass zu fest, zu hart und monstermäßige Verspannung, was letztlich auch dazu führt, dass da nichts durchgeht, was nicht gut ist.
Und dass der Beckenboden vor allen Dingen nicht die Funktion übernimmt, die er soll.
Genau.
Und das wäre ja mal das Erste, was...
Heute habe ich einen Kribbeln in der Tröte übrigens. Entschuldigung.
Ja, aber das ist, glaube ich, die Sitzposition an diesem Tisch.
Ja, am Tisch sitzen ist eigentlich gar nicht so meins.
Nee.
Aber wenn ich jetzt hier abtauche, ist auch albern.
Sehr witzig. Also, Funktion des Beckenbodens. Erzähl mal was zur Anatomie.
Genau, also eigentlich ist der Beckenboden nur ganz schön viele Muskeln. Also Beckenboden ist nicht ein Muskel, sondern sind viele Muskeln, je nachdem, wie man zählt, weiß ich, zwischen, wie man es genau unterteilt, zwischen 5 und, man kann das wahrscheinlich auch auf 10 unterteilen. Das sind viele einzelne. Und das Becken hat eine Form, das ist vorne geschlossen, eigentlich ist es wie so ein Ring und an der Seite ist ein, und hinten sind halt Knochenplatten sozusagen und unten ist ein Loch, relativ großes Loch. Und da müssen Dinge durch. Also Kinder wahlweise, aber halt auch Urin und Stuhl und da muss Platz sein. Und der Beckenboden ist das, was das da unten sichert, weil das muss auf und zu gehen, das kann nicht immer auf sein.
Warum nicht?
Naja, weil auf und zu. Du musst halt aufmachen für Kind oder was auch immer da durch muss. Naja, Sex natürlich auch, ne? Also das muss da halt so.
Ja.
Und deswegen muss es auf und zu gehen.
Aber warum muss es überhaupt zu sein? Warum kann es nicht immer auf sein?
Genau, damit nichts rausfällt. Das passiert tatsächlich, wenn Leute einen sehr schlechten Beckenboden haben, dann ist es so, dass Dinge, also dass alles, was im Bauchraum ist, runterrutscht.
Also die Organe, richtig?
Genau, nennen wir dann Organsenkung oder ne? Also so. Und da ist der Beckenboden nicht der einzige Grund, das hängt dann mit der Gesamtstabi im ganzen Körper zusammen, aber das ist ein Teil. Und am Ende kann es dann sein, dass dann alles zu tief hängt. Und da gibt es dann auch Operationen, wo dann im Prinzip alles wieder neu aufgehängt wird, aber da kann man natürlich auch oft einfach über Training wahnsinnig viel machen. Aber das ist schon, also ein nicht funktionierender Beckenboden ist nicht, ich kann nicht Trampolin springen, sondern das ist richtig, das richtig ist heftig. Ja, das ist richtig, richtig uncool. Und es ist natürlich, also das, was du wahrscheinlich eigentlich wolltest, ist es Teil der Gesamtstabilität. Also man kann ohne Beckenboden seinen Rumpf nicht stabilisieren, weil das gehört zusammen.
Ja, also ist, ich habe das in der letzten Folge schon mal erklärt. Du kannst es bestimmt viel besser erklären. Also im Prinzip muss man sich den Mittelteil des Körpers, also den Rumpf, aber ich finde bei Rumpf, weiß ich nicht, ob alle Leute genau bei Rumpf das verstehen, was man eigentlich verstehen muss. Also eigentlich sozusagen alles was, wie heißt das? Ist Rumpf das hier von da bis da?
Ja, es gibt von Rumpf Hals und Extremitäten, Bein. Also ja, okay. Arme, ja. Beine. Ja, und Hals,
ist, wenn du, ich finde, Rumpf ist immer so irgendwie so Bauchmuskeln.
Also ja.
Ich finde, die meisten Leute, ist also mit Rumpf ist gemeint alles Hals.
Aber das ist stark. Das ist wirklich so, dass viele Leute mit Rumpf einfach schlicht Bauchmuskeln meinen,
genau.
Punkt.
Genau.
Und das ist es halt nicht, sondern Rumpf ist, wenn man präzise ist, ist der Rumpf alles, was nicht Arme, Beine oder Hals, Kopf ist.
Ja.
So, und wenn man das abschneidet, dann muss man dieses, also gedanklich abschneidet bitte, dann muss man das sichern. Und da ist der Beckenboden halt ein essentieller Teil, weil er halt unten zumacht. Also wenn du dir dieses Viereck oder Trapez, was auch immer, vorstellst, dann muss das unten zu sein und das ist der Beckenboden.
Und es ist oben auch zu.
Genau, es ist überall zu, also es muss zu sein und zu ist natürlich jetzt wieder, also es ist ein Bild, aber der Druck muss gehalten werden, das macht unten der Beckenboden und das macht oben das Zwerchfell, was sozusagen der Beckenboden in umgekehrt ist. Die beiden spielen miteinander sozusagen und kommunizieren permanent. Und dann ist es so, dass natürlich an allen Seiten auch irgendwelche Sachen sind, die das sichern. Also oben ist es ein bisschen einfacher, weil oben im Wesentlichen Rippen sind. Unten ist es an einigen Stellen halt eben Beckenknochen. Das hilft auch. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass der Bauch vorne sichert und die seitlichen Bauchmuskeln seitlich sichern und die Rückenmuskeln hinten sichern. So, ja. Also.
Aber ich finde dieses Bild irgendwie, also als ich das, ich weiß keine Ahnung, wann ich das das erste Mal verstanden habe und seitdem, also weiß ich, dass ich vorher 100 Jahre das nicht verstanden habe und es tut so vieles zu verstehen. Also es könnte sein, es ist jetzt ein super hypothetischer Fall, verstehe ich, aber es könnte sein, ich habe sensationell ausgeprägte Beckenbodenmuskeln. Mhm. Das funktioniert, die sind total stark und wissen total, was sie tun sollen. Mhm. Aber sie können ihre Funktion nicht übernehmen, weil mein Zwerchfell nicht funktioniert. Mhm. Weil das wie ein Zylinder ist. Und wenn unten sozusagen was passiert, dann passiert oben auch was. Also ne, kann man sich vorstellen, also oben ist ein Kreis und unten ist ein Kreis. Und wenn mein Zwerchfell zum Beispiel völlig verkrampft ist oder nicht mitarbeitet, wenn ich atme, dann hat das eine Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des Beckenbodens. Und dann hat das nichts damit zu tun, ob ich in Anführungszeichen starke Beckenbodenmuskeln habe. Und ich finde, das ist was man nicht checkt.
Genau,
das
ist kein hypothetischer Fall. Es gibt Menschen, die sehr geskillt sind in dem Bereich. Das heißt, wenn sie dann viel Yoga gemacht haben, Beckenbodengymnastik oder auch gezielte Physiotherapie, die sind sensationell darin, ihre Beckenbodenmuskeln zu spannen. Oft sogar auch in Kombination mit dem Zwerchfell. Aber es ist so, dass sie den Zylinder nicht in die richtige Form kriegen, weil zum Beispiel Po- oder Beinmuskeln nicht stark genug sind und sie den Zylinder nicht so kriegen, dass er richtig steht. Und dann hilft das alles nichts. Also das ist kein Hypothese. Gibt es. Also es gibt es natürlich viel häufiger andersrum, dass Menschen, die einfach nur starke Bauchmuskeln haben, sich wundern, dass sie keine Stabilität erzeugen können, weil sie keine Kontrolle über Beckenboden und Zwerchfell haben. Aber es gibt das in alle Richtungen. Also am Ende gehört es alles zusammen. So, man muss das alles gleichzeitig auf die Reihe kriegen.
Ja.
Ein sehr geiles Beispiel, was wir, wo war denn das? Ach so, bei irgendeiner Schule. Nee, das war in der Uni sogar. War das in der Uni? Okay, also das Beispiel ist, ich komme bestimmt drauf, wo es war, ist ja auch wurscht. Da hat der Vortragende, obwohl ich auch sicherlich nicht weiß, wer es war, eine Cola-Dose genommen, eine offene, weil das ist das Bild.
Ja.
Ja, die Cola-Dose muss an der Seite stabil sein, oben stabil sein, unten stabil sein und die war offen und leer.
Ja.
Und dann hat er da Gewichtsplatten draufgelegt und bei 5 Kilo ist das Ding zusammengeknackt.
Ja.
Und dann hat er eine geschlossene Cola-Dose genommen und hat da Gewichtsplatten draufgelegt und da konnte man einiges drauflegen. Konnte man 20, 30 Kilo drauflegen, dann ist die irgendwann zur Seite gerutscht, dann ist es geplatzt und dann hat es in alle Richtungen gesprüht und es kam eine Riesensauerei. Und dann hat er das Gleiche gemacht mit einer Cola-Dose, die er erst geschüttelt hat. Mhm. Und da konnte er dann doppelt so viel Gewicht drauflegen. Ungefähr. Das eine war ungefähr 30, das andere war ungefähr 60 in meiner Erinnerung. Mhm. Aber das Prinzip ist klar. Also leer hast du keine Stabilität, weil oben ein Loch ist, wäre in dem Fall das Zwerchfell. Das zweite ist, es ist zwar geschlossen, aber du hast nicht viel Druck in der Mitte. Und das dritte ist, du erhöhst den Druck in der Mitte, was entsprechend ist dem Valsalva-Manöver, also dieses, wo man alles anspannt und Beckenboden, Zwerchfell, Bauch, die Luft komprimieren und dann hat man sehr viel Stabilität. Das ist grob das Bild, was man... Ist ja. natürlich ist es vereinfacht, aber mein Gott, also fürs Prinzip hilft schon.
Ja. Und jetzt gibt es ein, bevor wir anfangen darüber zu sprechen, was man für Übungen machen kann, um das zu verbessern und so weiter, gibt es einen Punkt, den ich jetzt gerade gelernt habe und den ich völlig abgefahren finde, dass es so ist, dass es zwar schon Angebote gibt für Beckenbodentraining und so weiter, aber dass das größte Problem ist, dass Menschen, weil das wahrscheinlich so schambehaftet ist,
glaube ich auch.
Das Trainieren, zum Beispiel in der Rückbildung, so nach dem, so klassischerweise nach dem Kinderkriegen, und es dann falsch trainieren.
Mhm. Genau.
Warum ist das so? Oder was passiert da?
Ja, genau. Also ich glaube, das Problem ist halt, dass es eben, ne, Intimbereich schambehaftet, man redet nicht drüber und wenn man doch drüber redet, dann gibt es unglaublich viel Metaphern, die da im Spiel sind. Das heißt ja, also,
so eine Blume.
Früher, genau, da waren diese ganzen Bilder mit Kirschkernkissen hochziehen, Fahrstuhl fahren, Blumen werden eingesaugt, Rosen, bla bla bla.
Und das ist halt
so, okay, warte, das Problem ist, dass wenn man in Metaphern spricht, weiß man nicht, was konkret passiert und ich habe es wirklich schon sehr, sehr, also wirklich wahrscheinlich hunderte Male erlebt, dass es genau falsch rum war.
Mhm. Und also statt den Beckenboden anzuspannen,
genau,
haben die Menschen trainiert, ihn loszulassen,
genau,
ohne das zu checken.
Genau, weil es so ist, dass man ja eine Menge da unten machen kann. Und es gibt zum Beispiel einmal das, was man tut sozusagen, wenn man anfängt, auf Klo zu gehen, dann erhöht man da unten den Druck. Dann drückt man von oben runter. Mhm. Und wenn man das tut, dann ist das zwar irgendeine Form von Anspannung, aber eben nicht der Beckenboden. Der Beckenboden wird logischerweise locker, wenn man auf Toilette geht, weil der locker werden muss, damit da was durchgehen kann. Mhm. Und diese Anspannung wird oft erzeugt. Das heißt, man spannt da unten sozusagen diffus etwas an. Faktisch spannt man viel höher an. Bauchmuskeln drückt leicht nach unten. Dann erhöht man zwar Druck da unten, aber nicht den Druck im Beckenboden, sondern der Beckenboden wird lockerer. Und dann ist es so, wenn man das macht und dann diese ganzen Übungen macht, die man eben macht, um den Beckenboden zu spannen. Das heißt, man liegt dann erstmal, spannt den Beckenboden, dann geht man auf alle Viere, spannt den Beckenboden und so weiter. Macht man verschiedene Progressionen und Übungen, die alle dafür da sind, sich zu fragen, kann ich in dieser Position auch den Beckenboden spannen? Und wenn man das alles der Reihe nach immer falsch rum macht, produziert man nach und nach ein immer größeres Problem. Weil man immer dann, wenn man anspannen soll, eben nicht anspannt.
Ja. Verstehe ich. Es gibt ja jetzt so Trainingsgeräte.
Genau, die sind super. Ja, die sind super dafür.
Genau, weil ich dann sozusagen sehe, also das ist was ich mir einführe, richtig? Das ist wie so ein Ei oder so.
Ja, gibt es unterschiedliche.
Ah, gibt es unterschiedliche, okay. Und dann, ist das gekoppelt mit einer App. Und dann sehe ich, kann ich sehen sozusagen, ob ich anspanne oder nicht.
Ich habe jetzt, seit es diese Geräte gibt, natürlich viel häufiger die Geschichte gehört, ich dachte, ich spanne an und das Ding hatte gar keinen Ausschlag und dann musste ich halt irgendwas anderes machen, war so, das ist Anspannen, interesting.
Ja.
Und die Geräte sind super, natürlich gibt es auch in Praxen, in Physiopraxen, auch die darauf spezialisiert sind, die machen das dann mit Ultraschall oder mit ähnlichen Tools, so dass sie einmal zeigen, pass mal auf, das ist Anspannen, dass man das einmal festmacht.
Mhm.
Und
ansonsten könnte man einfach auch anfassen.
Genau, das ist so, dass einmal jede Schamgrenze überspringen und ein oder zwei Finger einführen. Bei Frauen natürlich leichter, bei Männern aber im Wesentlichen das Gleiche. Da muss es dann halt hinten sein. Und dann muss man, wenn man kontrahiert, an dem Finger klar spüren, dass da eine richtig ernste, dolle Kontraktion ist.
Mhm.
Und wenn es das nicht ist, spannst du den Beckenboden nicht an.
Mhm.
Und dann hast du ein Problem. Und das heißt, das muss man einmal machen, einmal testen, dass man überhaupt das Richtige macht. Und dann merkt man wahrscheinlich, das ist gar nicht so viel, was da an Spannung erzeugt, weil der Beckenboden muss wirklich stark sein. Das muss eine richtig krasse, also wenn ich deine Finger zusammendrücke mit meinen Fingern, richtig doll, so ähnlich.
Mhm.
Ja, das heißt also, da kommt richtig Druck und wenn der nicht kommt, dann hat man da ein massives Problem.
Mhm.
Aber wenn man das einmal hat, dann kann man anfangen.
Ja.
Okay. Und naja, das habe ich eben schon gesagt, aber was dann halt passieren muss, ist, dass man erstmal eine leichte Position nimmt.
Also liegen zum Beispiel?
Ja, liegen kann leicht sein, aber gar nicht so leicht vielleicht. Also noch leichter ist, oder andersrum, es kann sehr gut sein, dass man im Liegen den immer noch nicht angespannt kriegt. Mhm. Das heißt, noch leichter ist, wenn man im Liegen die Beine aufstellt, weil dann noch weniger Druck drauf ist. Und wenn das nicht geht, dann ist es noch leichter, das Becken anzuheben. Denn dann ist eher Zugtraktion auf dem Beckenboden. Und wenn man es in der Position nicht kann, dann hat man tatsächlich ein Problem. Dann müsste man wirklich zu einer Physiopraxis gehen und sagen, okay, hilf mir bitte, ich komme da nicht ran.
Also Becken hoch heißt einfach ein Kissen unter den Po legen oder so?
Nee, ja, ginge, geht auch. Ja. Ja, also man kann es auch einfach mit Bridging, also Po anheben mit Muskelkraft, geht auch.
Okay. Ja, aber dann hat man, ich finde, das ist schwierig, weil dann hat man, konzentriert man sich irgendwie auf zwei Sachen.
Ja, also, ist richtig.
Um das zu testen, besser was unter den
Po legen. Kopf über sozusagen und dann kann man da anfangen. Und dann fängt man erstmal an und sagt, okay, ich spanne das an und dann, wie doll kann ich anspannen erstens und zweitens, wie lange kann ich das halten? Mhm. Und dann würde man eine Zeit nehmen und sagen, okay, kann ich das 10 Sekunden halten? Okay, kann ich das 15, kann ich das 20 Sekunden halten? Und mit 20 Sekunden ist man eigentlich ganz gut, weil die meisten Belastungen im Alltag nicht 20 Sekunden lang konstant sind. Und das heißt, wenn man eine Position 20 Sekunden halten kann, dann, also ist nicht schädlich, das länger zu machen, aber wenn man sie halten kann, dann kann man ruhig zur nächsten gehen. Und dann wäre die nächste Sache, okay, kannst du es denn auch mit dem Becken unten? Und dann würde man sich das nach und nach immer schwerer machen.
Mhm. Das heißt, also das eine wäre liegen, Po hoch, dann Po runter, aber Beine sind noch aufgestellt. Die dritte Phase wäre dann Beine hinlegen.
Ja, genau. Und also wenn wir jetzt so, das sind jetzt sehr kleine Schritte. Mhm. Aber okay, das nächste wäre dann zu sagen, okay, jetzt heb den Kopf hoch. Das ist schon ein Riesending, denn wenn man den Kopf anhebt, sind die geraden Bauchmuskeln unter Spannung. Und wenn die Bauchmuskeln unter Spannung sind, ist mehr Druck auf dem Beckenboden. Ist die Frage, geht es dann immer noch? Und dann kann man das trainieren.
Liege und mach den Kopf hoch.
Genau, kann man gerne mit der Hand tragen, das wäre kein Problem. Mhm. Und das nächste wäre dann zu sagen, hebst ein Bein an. Mhm. Und aber noch nicht gestreckt nach vorne, sondern einfach nur anheben. Und das nächste wäre, heb zwei Beine an vom Boden. Und so würde man sich nach und dann macht man immer 2-3 Sätze davon und merkt, ja, kann ich halten, okay. Und es wäre auch wichtig, sozusagen nicht in den Bereich zu gehen, wo es jedes Mal kollabiert, wo man merkt, ich kann die Position halten, aber er bricht wirklich weg, sondern dass man sozusagen in dem positiven Bereich bleibt. Mhm. Ich kann es noch halten, ich weiß gleich, kann ich es nicht mehr halten, leg ab. Mhm. Und wenn du das, sagen wir mal, 3x 20 Sekunden halten kannst, dann gehst du zur nächst schwierigeren Position. Und wahrscheinlich ist es so, das geht ziemlich schnell, dass man die pro Position brauchst du 2-3 Tage.
Ja.
Und so kann man dann durchgehen. Und es ist auch so, die meisten werden nicht anfangen mit, ich muss das kopfüber machen sozusagen, sondern viele werden sagen, hey, kein Problem, ich kann die Beine in der Luft halten und den Beckenboden spannen, das geht. Ich kann es halt nur nicht im Stehen oder nur nicht im Trampolin springen.
Ja.
Und dann kann man weitermachen und sagen, okay, du kannst es jetzt im Liegen mit Beinen gehoben. Okay, kannst du es auch in so einem, wie heißt denn diese Position, also Hollow Body Position im Sinne von, du liegst auf dem Rücken, hast die Arme nach hinten ausgestreckt und die Beine lang ausgestreckt. Mhm. Das ist eine ziemlich schwierige Position. Kannst du da den Beckenboden halten? Hm. Das nächste wäre auf allen Vieren.
Ja, und aber so eine Position, da habe ich ja dann vielleicht auch noch ganz andere Probleme.
Genau,
weil
das
dann
ist ganz tut
mein
sagen.
Unterer Rücken weh oder mein Nacken oder
wenn
meine
du den Boden
Schulter.
Korrekt hältst, wahrscheinlich nicht, aber ja.
I don't know.
Genau, und dann würde man sich das nach und nach immer schwerer machen. Das heißt, dann wäre es, geh auf alle Viere. Okay, und dann, wenn du das auf allen Vieren kannst, dann nimm ein Bein, einen Arm hoch. Muss nicht so ausgestreckt sein, sondern einfach nur anheben. Kannst du das? Und eine Sache, die wir jetzt noch nicht dazu gesagt haben, ist, dass man ja dann da atmen muss.
Nein? Ja.
Ja.
Also wir haben das dazu gesagt, aber vorher jetzt nicht.
Warte mal, vielleicht einmal den Gedanken zu Ende. Also das heißt, man macht sich dann immer schwerere Positionen und dann geht man auf alle Viere, dann geht man einbeinig, dann geht man vielleicht in eine Planke. Dann irgendwann macht man eine aufgerichtete Position, das heißt vielleicht mal im Sitzen, dann macht man es irgendwann im Stehen. Und wie jetzt genau, ist ziemlich egal, aber so kann man dann nach und nach immer schwierigere Positionen machen. Also beidbeinig ist leichter als einbeinig, auf beiden Beinen stehen ist leichter als einbeinig und naja, Endform ist dann wahrscheinlich Trampolin springen oder halt auch Joggen oder sowas, nicht? Also so kann man dann immer weiter in Richtung dessen gehen oder Treppe abwärts gehen, ist auch schon ein ziemlicher Kracher.
Ich wollte gerade sagen, also wir belasten ja den ganzen Tag über sowieso in viel an, also mit viel mehr Kraft sozusagen, weil wir Dinge tun, zum Beispiel wie die Treppe runtergehen, wo ganz andere Kräfte wirken. Also das ist ein sich rantrainieren, dass man selber das Gefühl hat, okay, ich kann es stabil. Und dann ist es ja was, was dann in einen Automatismus übergeht irgendwann.
Genau. Das heißt also, wenn man eine Position gemeistert hat, dann ist es sehr oft so, dass man das da dann von selber macht. Da kann man auch ein bisschen neuromäßig unterstützen, aber ich will, glaube ich, erstmal auf die Atmung gehen, weil die da wichtiger ist. Und da sind riesige Diskussionen darum, wie rum das sein muss. Und das ist halt immer so eine Sache, das ist so ähnlich wie beim Fitnesstraining. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in der, was weiß ich, wenn ich am Latzug bin oder irgendeine Fitnessmaschine, ja, wo ich sozusagen das runterziehe, dann muss ich ausatmen, wenn ich das runterziehe. Das galt Ewigkeiten als Regel. Und wenn man da einmal drüber nachdenkt, dann macht das halt gar keinen Sinn. So. Aber solche Diskussionen gibt es eben auch also beim Beckenboden.
Atme ich mit der Anstrengung oder atme ich mit der Entspannung sozusagen?
Genau. Und wenn man das im Fitnesstraining durchgeht, dann ist es so, okay, es hat eine gewisse Logik in der Sekunde, wo du das Gewicht hoch bewegst, auszuatmen, weil du dabei anspannst. Aber am Ende ist es ja so, also wenn du das Gewicht ablegst, muss ja auch Stabilität erzeugen. Und das Ablegen muss nicht unbedingt leichter sein als das Hochziehen. Und wenn man dann auf einmal überlegt, wofür ist denn das gut? Es geht ja um Stabilität im Alltag. Du kannst ja nicht permanent anfangen, deinen Atemrhythmus auf das einzuschwenken, was du da gerade tust. Ja, das heißt, wenn ich eine Treppe hochgehe, kann ich ja nicht, warte mal ganz kurz, Treppe A. Also ein, wenn ich hochgehe und aus, wenn ich runtergehe, dann muss ich, wenn ich die Treppe gehe, oder wie soll das laufen? Das heißt, man muss atmen und stabilisieren können. Das muss unabhängig voneinander laufen können. Und so ist es beim Beckenboden letztlich auch. Ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, das muss so gekoppelt sein, dass man bei der Einatmung spannt und umgekehrt, also umgekehrt. Aber ich halte das für Unfug. Trotzdem ist es so, dass es Sinn macht, diese Rhythmen zu erlernen. Also es gibt einen Sinn darin, einen Rhythmus zu erlernen, in dem deine Atmung gekoppelt ist an die An- und Entspannung deines Beckenbodens. Und so die Grundlogik wäre, dass wenn man ausatmet, der Beckenboden kontrahiert, also sich anspannt, und beim Einatmen, dass er loslässt. Und zwar einfach nur, weil in der Sekunde, wo ich ausatme, erzeuge ich mehr Druck im Bauch. Wenn ich mehr Druck im Bauch erzeuge, dann drückt das nach unten weg. Und da wäre es ganz gut, wenn der Beckenboden gegenhält. Und dann kann man je nach Ziel setzen und sagen, es ist ja wirklich so, dass in den weichen Sportarten, nenne ich es mal, das auch gerne andersrum gekoppelt werden kann. Ja, kann man machen.
Du meinst jetzt bei Yoga,
oder? Ja, ja, genau. Yoga, Pilates und so die ganzen Geschichten. Und die sind da häufig sehr gut, sehr intelligent, was die da machen. Und das sind auch intelligente Techniken, das zu lernen. Und dann in den, wenn du jetzt eher in den Fitness- oder High Rocks, Crossfit, sonst was Bereich geht, dann kontrahieren die immer bei Ausatmung. Kann man auch machen. Aber sobald man in den Alltag oder in normalen Sport geht, der sozusagen nicht auf den Körper guckt, sondern auf, keine Ahnung, einen Ball oder irgendeine externe Performance oder Kämpfen oder Werfen oder was, macht das gar keinen Sinn mehr, weil du halt atmen und spannen können musst gleichzeitig.
Unabhängig voneinander.
Ja, abhängig von der Belastung und nicht abhängig von dem, wie du gerade atmest. Ja. Und das kannst du in den meisten Situationen nicht koppeln. Und deswegen muss man einfach sehr gut und sehr flexibel mit seiner Atmung und seinem Beckenboden sein. Und trotzdem macht es aber Sinn, diese ganzen Stufen zu durchlaufen, aber man kann halt nicht darauf hängen bleiben, weil ansonsten ist man blockiert durch seine Atmung, weil man vor irgendeiner Aufgabe steht und sagt, scheiße, es gibt keinen Atemrhythmus, was mache ich jetzt?
Ja. Verstehe ich. Okay. Und dann, also das sind die beiden Sachen, systematisch das Auftrainieren. Was würdest du sagen, wie lange das dauern sollte? Wenn ich das mal angehe und sage so, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Beckenboden.
Ja, da ist der nächste Punkt, dass das nicht sinnvoll ist, das unabhängig zu machen.
Ja.
Genau. Weil alle Muskeln am Körper sind positionsabhängig. Das heißt, ich kann meine Bauchmuskeln nur dann gut spannen, wenn ich meinen Brustkorb und mein Becken in eine Position bringe, in der ich meine Bauchmuskeln gut spannen kann. Und wenn ich komplett im Hohlkreuz stehe und versuche, in dieser Position meine Bauchmuskeln zu trainieren, dann macht das gar keinen Sinn, weil das sollen die da nicht tun. Das gleiche gilt für den Beckenboden. Das heißt, sehr oft stehen Menschen, die ein Beckenbodenproblem haben, in einer super ungünstigen Position, um den Beckenboden überhaupt zu spannen. Das heißt also, Brace-Position lernen, richtig stehen lernen und parallel die Kraft aufbauen, um die richtige Position zu halten, ist eigentlich mandatory sozusagen. Das macht gar keinen Sinn, das irgendwie zu splitten. Der Grund auch, warum, naja, so wie bei so vielen Sachen, ist es so, natürlich haben wir Beckenboden, es ist immer Teil des Trainings, es macht aber gar nicht so viel Sinn, es als einzelnes Thema rauszustellen, weil es gehört eh dazu. Aber natürlich, wenn man da die Probleme hat, muss man einmal wissen, warum mache ich das und den ganzen anderen Scheiß auch noch, weil es gehört zusammen. So, ja. Es gibt eine Menge Menschen, die in Positionen stehen, in denen kann, da kann ich den Beckenboden auch nicht spannen.
Ja, weil wenn das Becken so, kann man sich vorstellen, wenn ich eine Person von der Seite sehe und das Becken jetzt total nach vorne gekippt ist und nicht sozusagen hochgezogen ist, wie man es sich vorstellt, dann ist der die ganze Zeit unter so einem viel zu hohen Zug.
Genau. Der Beckenboden wird aufgezogen, einfach aus der Position heraus.
Ja. Und wenn ich nur das Becken kippe, ist der Beckenboden in der richtigen Position und kann vielleicht automatisch arbeiten.
Genau. Und da muss man aber natürlich auch die Kraft haben und die Skills haben, um sich in der Position dann auch noch zu bewegen und das vielleicht auch ein paar Stunden zu halten. Also das ist dann schon, das gehört einfach zusammen.
Ja.
Einfach nur Beckenbodentraining ist etwas, was passiert, was aber aus meiner Sicht keinen Sinn macht.
Okay, also das, weil ich es in der Anwendung brauche.
Genau.
Und das muss dann in die richtige Haltung übergehen.
Genau.
Okay. Mein letzter Punkt, der hier auf meinem schlauen Zettel steht, ist noch Neuro. Wolltest du
dazu
noch sagen?
Ja, wollte ich gerade sagen, weil das ist das, was dann am ehesten dazu führt, dass man es automatisieren kann, dass man es reflexiv bekommt. Und da gibt es ein paar Sachen, die da wahnsinnig helfen. Das ist also natürlich das Spielen mit der Atmung hat einen riesen Neuro-Wert, weil Atmung ist Rhythmus. Und dann gibt es so Übungen, die man dann machen kann, wie zum Beispiel gehen und im Rhythmus des Gehens atmen. Mhm. Das ist etwas, was einen Teil im Gehirn ansteuert, der für Rhythmus zuständig ist. Und dann dabei gucken, dass man den Beckenboden spürt, mitarbeiten lässt. Mhm. Das wäre zum Beispiel was, wie man es schaffen kann. Also den Atemrhythmus koppeln an eine Tätigkeit und dann den Beckenboden mitarbeiten lassen.
Du hast gerade gesagt, das soll man nicht machen, weil das im Alltag keinen Sinn macht. Aber jetzt ist es
Für das Aktivieren dieses Teils im Gehirn macht das Sinn. Mhm. Und es ist nichts, was man permanent machen sollte, sondern es ist etwas, was man macht, um diesen Teil zu aktivieren, damit der das dann automatisch weitermachen kann. Mhm. Okay. Und was auch wahnsinnig hilft, ist, Beckenboden ist Teil der vorderen Kette. Das heißt also Beckenboden, Bauch, Zwerchfell, Halsmuskulatur, Zunge, Augen oben hängen zusammen. Das heißt, man kann sehr gut seinen Skill, den Beckenboden zu aktivieren, direkt verbessern, indem man zum Beispiel vertikale Augensprünge macht. Das heißt also mit den Augen hoch und runter gehen. Da kann man wahrscheinlich danach seinen Beckenboden gleich ein bisschen besser spannen. Und wenn man merkt, man ist in irgendeiner Übung und das rutscht einem weg, man kann es nicht mehr halten, kann man wahrscheinlich in der Übung über vertikale Augensprünge, also gibt es 1000 Wege, aber das ist vielleicht einer, der gut einbaubar ist, da mehr rausholen.
Vertikale Augensprünge heißt was?
Ich gucke jetzt auf deinen Haaransatz und dann gucke ich auf dein Becken, Haaransatz, Becken, Haaransatz, Becken, Haaransatz, Becken, Haaransatz, Becken.
Und du gehst hoch und runter mit den Augen?
Genau, und ich springe sozusagen. Ich gleite nicht hoch und runter, sondern mache Sakkadensprünge.
Und wie lange machst du das?
10, 15 Mal, kann schon viel sein, vielleicht erstmal 10 Mal und dann mal gucken. Und das kann sehr gut sein, dass man danach viel besser seinen Beckenboden und auch seinen Bauch übrigens spannen kann.
Okay, alles klar. Sehr gut. Dann wissen wir das auch.
Dann wissen wir das auch. Genau, Riesenthema. Und aber vor allen Dingen auch einfach, es gibt was zu tun. Also es gibt eine Menge zu tun. So, es ist nicht, ich muss jetzt warten bis, sozusagen. Es ist häufig was, wo Leute das Gefühl haben, da kann man nichts machen. Mhm. Und doch, muss man. Und man kann überhaupt nur was machen, weil natürlich operative Geschichten und sowas da echt wenig helfen.
Ja.
Gut.
Okay, Fragen. Dann Fragen. Ich bin weiblich und habe einen relativ normalen bis geringen Körperfettanteil. Vor allem nach Ausdauersport und der dazugehörigen Dusche wird mir oft richtig fies kalt, also wirklich brutal kalt. Ich habe schon verschiedene Theorien dazu gehört und selbst aufgestellt, unterzuckert, überanstrengend, Körper regelt die heiße Dusche runter, Blutdruck im Keller. Wüsste aber gerne, was denkst du, was das ist und wie ich es herausfinden und stoppen könnte. Zusatzinfo. Niedrigen Blutdruck habe ich tatsächlich, überanstrenge mich eigentlich nicht beim Sport. Essen nach dem Sport, zum Beispiel Apfel oder Tomate, hatten bisher keinen Effekt. Mein größter Erfolg ist bisher, zwischen Sport und Dusche eine Pause zu lassen. Das hilft scheinbar, but why?
Okay. Genau, also das kann natürlich wirklich tausend Sachen machen, aber ich würde trotzdem, obwohl du sozusagen es schon versucht hast, darauf tippen, dass es Kalorien sind. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast eh einen geringen Körperfettanteil, trainierst viel, und dann kann es sehr gut sein, dass du über, keine Ahnung, das Umstellen auf eine etwas gesündere Ernährung oder so, den Speicher deinen Glykogenspeicher im Körper über Wochen leergezogen hast. Das heißt, du hast verschiedene Speicher. Einmal den Fettspeicher, dann den Glykogen, also eingelagerte Kohlenhydratspeicher. Und der kann, wenn man jetzt annimmt, dass du, was weiß ich, keine Ahnung, 60 Kilo wiegst oder was auch immer, dann kann der locker 3.000, 4.000 Kalorien sein. Und wenn du diesen Speicher über Wochen leergezogen hast, weil du, wenn wir jetzt sagen 4.000 Kalorien, weil du 20 Tage 200 Kalorien zu wenig gegessen hast und der leer ist, dann ist man immer sozusagen an der Grenze zu einem Hungerast, zur Unterzuckerung, und das kann sich genau so äußern und tut es auch sehr oft. Und das Problem ist, dass man da ziemlich schwierig rauskommt. Und wenn du zum Beispiel eine Pause machst zwischen Training und Dusche, dann gibst du dem Körper kurz Zeit, ein bisschen nachzufüllen. Das heißt, also etwas nachzufüllen aus Körperfett, aber das ist nicht die Technik. Und auch wenn du sagst, du hast Essen schon probiert, dann ist halt das Ding, dass eine Tomate wahrscheinlich 20 Kalorien hat und ein Apfel vielleicht 50. Das ist aber nicht die Größenordnung, über die man da dann redet. Das heißt also, wenn du das Ziel hast, vielleicht 4.000 Kalorien aufzufüllen, dann musst du es ja schaffen, 20 Tage lang 200 Kalorien mehr zu essen oder 10 Tage lang 400 Kalorien mehr oder so. Das heißt, du musst richtig laden. Und das ist halt das größte Problem von allen Leuten, die ernsthaft Sport machen, wo man dann an dem Punkt ist, ich habe keinen Bock zu essen, ich muss aber trotzdem. Und gerade dieser Moment nach dem Sport ist wo der Körper am offensten ist dafür, richtig viel Kalorien einzulagern. Also wäre eine konkrete Empfehlung, mach mal sowas wie, kauf dir irgendeinen Saft, keine Ahnung, Orangensaft oder sowas, wenn du es verträgst, oder irgendwas, wo ordentlich Zucker drin ist. Dann misch da sowas wie 5 Gramm Kreatin rein und sowas wie 300 Milliliter Orangensaft, 5 Gramm Kreatin da rein und dann noch 3, vielleicht 4 Esslöffel Instant Haferflocken. Also nicht normale Haferflocken, sondern Instant, die sich dann auflösen, und trink das direkt nach dem Sport. Und dann warte natürlich ein bisschen, das dauert ein bisschen, bis das durchgeht. Und wenn du das jedes Mal nach dem Training machst, dann kann es sein, dass du sagst, okay, super, das macht echt einen Unterschied. Und wenn es das ist, dann würde ich das so weitermachen und natürlich jetzt nicht immer über O-Saft und Instant-Haferflocken das auffüllen, sondern einfach gucken, dass du diesen Speicher aufgefüllt bekommst. Und ich habe das so und so ähnlich schon ziemlich häufig erlebt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das ist, weil man dieses Gefühl für, ich bin am unteren Limit dieses Glykogenspeichers, das muss man erstmal entwickeln.
Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich weiß, dass alles, was du gerade gesagt hast, ziemlich sicher für eine weiblich sozialisierte Person sich anhört wie eine Höchststrafe. Also der Körper ist am offensten, oder was hast du gesagt, da kann man am besten einlagern, wenn man da was isst, sozusagen, ist ja meistens, was in unseren Köpfen abgespeichert ist nicht positiv. Ja.
Das ist positiv.
Genau, weil du musst einen Satz mal dazu sagen, was das bedeutet, wenn wir das nicht tun.
Okay, also wenn wir das nicht tun, dann ist man sozusagen am unteren Limit, das heißt, der Körper ist permanent sehr gestresst, weil er nicht die Energie hat, das zu tun, was man eigentlich tun will. Und selbst wenn du sagst, nö, ich krieg das eigentlich ganz gut hin, du hast keine Ahnung. Das geht viel leichter, das geht viel besser. Das heißt, wenn du diesen Speicher auffüllst, dann wirst du die Trainingsleistung, die du jetzt machst, locker wegmachen. Dann wirst du das, was du jetzt als anstrengend empfindest, viel leichter machen. Und vor allen Dingen, was nicht passiert ist, du wirst nicht fetter, du baust kein Körperfett auf, sondern du lagerst Speicher in die Muskulatur, in die Leber ein, mehr Energie da ein, und dadurch wirst du einfach nur leistungsfähiger. Also das ist nichts, es kann sein, dass sich das schwerer macht, oder es wird dich ganz sicher schwerer machen, weil du mehr Wasser und Glykogen einlagerst, das will man, aber es macht dich auf gar keinen Fall ungesünder oder dicker oder sonst irgendwas, sondern es macht dich einfach nur gesünder, du fühlst dich besser und kannst ein leichteres Leben leben.
Die Situation, wie sie jetzt ist,
ist großer Stress.
Ist lebensbedrohlich.
Ja, also auf lange Zeit.
Eingestuft als Lebensbedrohung.
Genau, dein Körper empfindet das als große Not, fährt deswegen runter und sagt, stopp, so nicht weiter. Und da rauszukommen ist tausendmal wichtiger als alles andere.
Ja, okay, gut. Dann zweite Frage. Ich habe eine Frage, die meine Mutter betrifft. Sie ist 72 Jahre alt und hat die letzten 20 Jahre vor ihrem Renteneintritt am Schreibtisch gearbeitet. Bewegung in der Freizeit bestand aus gelegentlichem Tennis und regelmäßiger Gartenarbeit. Vor circa 7 Jahren bekam sie Schmerzen in den Beinen, Treppensteigen und längere Spaziergänge fallen ihr seitdem deutlich schwerer. Das Tennisspielen hat sie daraufhin aufgegeben. Es wurde bei ihr eine Stenose im Bereich der Lendenwirbel diagnostiziert. Sie hat vor circa 1,5 Jahren Kortisonspritzen bekommen, welche die Schmerzen in den Beinen erheblich verbessert haben. In den letzten Monaten sind die Schmerzen wieder stärker geworden und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Welche Empfehlung habt ihr für ihre Situation?
Ja. Da ist wieder das Problem sozusagen von unserer ersten Folge Podcast ever, dass es da eine Diagnose gibt, die sich unveränderlich anhört und wo man das Gefühl hat, man kann nichts machen. So, also Stenose heißt ja einfach nur, dass da irgendwas eng ist und dann denkt man, dass der, keine Ahnung, Wölbekanal oder wo der Nerv seitlich austritt, eng ist und da kann man nichts dran machen. Aber der Körper ist ja so nichts und der Körper ist ein lebendiges Netz aus Bindegewebe, Muskeln, Knochen, die sich permanent neu formen oder zumindest permanent neu formen sollten. Und wenn jemand eine geringe Muskelmasse hat und in einer sehr schlechten Haltung steht, dann kann es sein, dass es an diversen Stellen eng wird, aber das hilft dann nicht zu sagen, das ist eine Stenose, das ist da eng, weil das wäre ja dann unveränderlich, sondern sehr wahrscheinlich steht sie in einer Position, die diese Enge produziert irgendwo. Und dann kann es natürlich sein, dass es dann entzündet, weil es da dann Reibung gibt. Und wenn man dann Cortison reinspritzt, dann wird das auch besser, klar. Aber die eigentliche Ursache ist nicht...
Also das ist das Symptom, was dann
verbessert wird? Das Symptom, genau. Sondern das Eigentliche, was passieren muss, ist, dass sie eine richtige Haltung aufbaut und da beweglich wird, wo sie nicht beweglich wird und die Muskelkraft hat, das alles in die richtige Position zu bringen. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt jemand 72 Jahre im Prinzip keinen Sport gemacht hat oder nur Tennis spielen soll, dann kann das sein, dass sie ziemlich wenig Lust hat, das zu machen. Aber alles, was da operativ oder medikamentös passiert, ist ein reines Bekämpfen der Symptome, die daraus entstehen, dass sie wahrscheinlich nicht genug Kraft hat, sich richtig hinzustellen und die Wirbelsäule in die richtige Position zu bringen und das zu halten. Also, sie muss trainieren, Punkt, was soll ich sagen? Also, gut, ich bin jetzt auch Fitness-Trainer, aber was soll ich sonst sagen? Also, es geht nicht anders. Und ein sanfter Einstieg wäre vielleicht nie wieder Rücken oder so. Oder natürlich ist es einfacher, das irgendwie an der Langhantel mit nie wieder endlich richtig stark zu machen, aber das ist natürlich jetzt, da muss man halt auch Bock haben.
So, ja. Also. Naja, und genau, und zur Langhantel kommen entweder. Und
natürlich ist auch das Problem, dass wenn so jemand anfängt, sich zu bewegen, dann wird das auf jeden Fall dazu führen, dass sie im Prozess mehr Schmerzen hat. Und dann sagt sie, ja, jetzt habe ich mich bewegt, jetzt habe ich mehr Schmerzen. Ja, klar, so ist das im Prozess, weil wir jetzt da die Grenze ein bisschen gepusht haben und jetzt müssen wir gucken, wie wir das stabilisieren. Das ist ein mühsamer Weg, aber der ist auf jeden Fall besser, als die nächsten 10 Jahre 5 Operationen über sich ergehen zu lassen und so viele Medikamente. Also es ist schon eine harte Entscheidung. Und man muss halt sagen, die meisten Menschen haben die Information. Also es ist nicht so, dass die...
Nee, das stimmt nicht. Das ist deine Bubble.
Das ist meine Bubble,
okay. Ja, in der es Menschen gibt, die diese Information haben. Die meisten Menschen haben die Information nicht.
Also, ja, das genau. Und sie kriegen natürlich auch die Information. Wir können, an der Stenose kann man nichts machen.
Ja, oder man kann sie
operieren. Man kann es nur operativ machen, ja. Mhm.
Also, ja, gut. Also wir, jetzt schicken wir erstmal sehr viel Kraft,
Geduld, gute Besserung
und Liebe. Ja, vor allen Dingen an die Tochter, die uns geschrieben hat. Ja. Weil das finde ich ganz schwierig. Du bist nicht dafür zuständig. Es ist nicht deine Verantwortung.
Was ich eigentlich sagen wollte. Sie ist volljährig und geimpft sozusagen. Das heißt, also die Mutter. Das heißt,
nee, das darf man nicht mehr sagen
seit Corona. Richtig, seit Corona. Ja, genau. Das war damals witzig. Heute nicht mehr. Okay, also sie ist volljährig und sie kann selbst ihre Entscheidung treffen. Und wenn sie vielleicht die Informationen hat und sich aber trotzdem dagegen entscheidet, was sehr viele machen.
Aber ich glaube nicht, dass sie die Informationen hat. Ich glaube, wichtig ist, dass die Tochter weiß, dass sie, es ist nicht deine Verantwortung und so weiter. Ich weiß, dass das schwer ist und ich verstehe auch, dass das ein Prozess ist für dich. Vielleicht ist es ja so, du erzählst ihr davon oder du schenkst ihr den Kurs und dann sagt Mama, das ist eine richtig gute Idee. Genau. Also das wissen wir ja nicht und insofern, ja. Alles Liebe auf jeden Fall. Genau. Und gute Besserung für die Mama.
Ja.
Okay. Dann müssen wir jetzt ganz schnell aufhören, weil wir müssen jetzt raus und ans Wasser.
Absolut.
Und spazieren gehen und die drei Sonnenstrahlen genießen.
Termine.
Ja, weil nachher regnet es wieder und dann gehst du ja nicht mehr mit mir spazieren.
Doch, mein Schatz.
Deshalb müssen wir jetzt schnell machen.
Aber unter Protest, aber ja.
Ja, nehmen wir an, dass alle das verstehen. Okay. Also.
Okay, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.